Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur Deutschen Montagssendung. Ich bin Astrid Weiß und freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zunächst ein paar Nachrichten mit Daniel Spataro.
Guten Abend. 80 Jahre seit der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion wurden am Wochenende in Reschica und Temeswar begangen. In Reschica gab es am Samstag die rumänienweite zentrale Gedenkveranstaltung mit Ansprachen, Buchpräsentationen im Alexander-Tietz-Zentrum und Kranzniederlegungen am Denkmal der Russland-Deportierten. In Temeswar zelebrierte Bischof Josef Pall ein Hochamt in deutscher Sprache mit Gebeten für die lebenden und verstorbenen Russland-Deportierten im Temeswarer Dom. Anschließend fanden Kranzniederlegungen am Denkmal der Russland-Deportierten vor dem Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus und Ansprachen der Ehrengäste im Festsaal statt. Zugegen waren nebst Vertretern der Banater Schwaben und Berglanddeutschen auch jene der Sattmarer Schwaben, der Landesvorsitzende Paul-Jürgen Porr, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganz, die österreichische Botschafterin Ulla Kraus-Nussbaumer, die deutsche Konsulin aus Temeswar Regina Lochner sowie der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in Europa Bernhard Geider. Aus Polen. Die Veranstaltungsreihe wird im Banater Bergland fortgesetzt. So findet morgen ab 12 Uhr in der Galerie der Kulturbehörde des Kreises Karasch-Severin in Reschica eine Dokumentationsausstellung zum Thema 30 Jahre Russland-Deportierten-Denkmal in Reschica statt. In der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek aus Reschica gibt es eine Philatelie-Ausstellung zum Thema Russland-Deportation aus der Sammlung von Norbert Blistiar morgen ab 16 Uhr zu sehen. Eben da findet ein Rundtischgespräch betitelt Die Deportationen und ihre Geschichte mit Teilnehmern aus dem Banater Bergland, unter anderem die Vorsitzende des Kreisfiliale Karasch-Severin des Vereins der ehemaligen politischen Häftlinge Rumäniens Cornelia Fetea und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Reschica Ivan Schnabel. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Franz Stürmer Chor. In Großer Nikolaus soll am Freitag auch eine Gedenkandacht gehalten werden. Geplant ist diese in Anwesenheit des Temeswarer Bischofs Josef Pall ab 17.30 Uhr. Dabei enthüllt werden Listen mit den Namen der aus Großer Nikolaus verschleppten und in der damaligen UdSSR geborenen Deutschen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar und das Ungarische Staatstheater Csiky Gergely in Temeswar schließen sich zusammen, um dem Publikum einen besonderen Showcase zu bieten. Im Rahmen dieser Veranstaltung, die am Donnerstag beginnt, hat das Publikum die Möglichkeit, 7 Aufführungen zu besuchen, die das Niveau der beiden Theater widerspiegeln. Gegeben werden unter anderem die DSDT-Produktionen Wolkentektonik unter der Regie von Laszlo Bokcsárdi am Donnerstag, Der Sohn von Florian Zeller am Freitag, Dickens Weihnachtsgeschichte, inszeniert von Tanja Dragic am Samstag und Der Drache unter der Regie von Juri Kordonski am Sonntag. Die Karten sind auf den Webseiten der beiden Theater erhältlich sowie an den Theaterkassen. Inzwischen haben die Proben für eine neue Premiere am Temeswarer Deutschen Theater begonnen. Es handelt sich um die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac. Die Premiere soll am 12. März stattfinden. Das Konzert mit weihnachtlicher Musik des Deutschen Konsulats in Temeswar und des römisch-katholischen Bistums findet morgen um 20 Uhr in der Domkirche statt. Orchester und Chor der Kathedrale unter der musikalischen Leitung von Professor Walter Kindl führen Werke von Camille Saint-Saëns, Giacomo Puccini und Georg Friedrich Händel auf. Der Eintritt ist frei. Einbrecher haben in den Niederlanden Samstagnacht eine Wand des Kulturhistorischen Museums in Assen aufgesprengt und mehrere archäologische Fundstücke aus Rumänien gestohlen. Darunter befanden sich der goldene Helm von Kozofenest und 3 Armbänder der Sonderausstellung Dakien, das Reich aus Gold und Silber aus dem Nationalmuseum für die Landesgeschichte in Bukarest. In der Ausstellung gab es auch mehr als 10 Exponate aus der Banater Kunstmuseum, die aber unbeschädigt geblieben sind. An der Fahndung ist die internationale Polizei Organisation Interpol beteiligt. Am kommenden Wochenende wäre die Ausstellung zum letzten Mal zu sehen gewesen. Nach dem Raub aber wurde das Museum im Norden der Niederlande geschlossen. Inzwischen hat die rumänische Regierung beschlossen, ein Team aus Kriminalfahndern und Kulturfachleuten in die Niederlande zu schicken, um beim Suchverfahren zu helfen. Zum Wetter. In der Nacht betragen die Temperaturen 0 bis plus 3 Grad. Morgen bleibt es warm bei wechselhaftem Himmel. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreisland bekannt.
Dankeschön, Daniel, für diese Neuigkeiten.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, in der heutigen Sendung hören Sie die Fortsetzung des Zeitzeugeninterviews mit Ronald Wiest über seine Zeit in der Russland-Deportation. Anlass ist, dass es in diesem Jahr 80 Jahre her ist, dass Deutsche aus Rumänien und nicht nur zu sogenannter Wiederaufbauarbeit in die damalige Sowjetunion deportiert wurden. Gedenkfeiern fanden am Wochenende, wie Sie es in den Nachrichten gehört haben, in Reschica und Temeswar statt. Es wurden in mehreren Kirchen im Banater Bergland und nicht nur für die Opfer der Russland-Deportation gebetet. Es folgen auch weitere Veranstaltungen sowohl im Banater Bergland als auch in Groß St. Nikolaus. Was es an den folgenden Tagen bei uns im Programm zu hören geben wird, erfahren Sie heute gegen Ende der Sendung. Und ich möchte an dieser Stelle all jenen gratulieren, die heute Namenstag feiern. Der Blick in den evangelischen Kalender 2025 hier aus Rumänien verrät, dass heute Manfred zu gratulieren ist. Die katholische Kirche gedenkt der heiligen Angela Nerici, während in der orthodoxen Kirche die Kaiserin Marciana gefeiert wird. Herzlichen Glückwunsch allen Angelas und Manfreds oder Marcianas, die auf Empfang sind, und auch all jenen einen schönen Gruß, die an einem 27. Januar zur Welt gekommen sind. Radio
Glaubst du, die Liebe zu sehen? Dich täuschten nur Masken und du bleibst allein. Du fragst dich, warum muss das sein? Warum? Sie hat ihre eigene Welt. Such sie nur, wo man auch heute bunte Träume für Wahrheit noch hält. Straßen sind hell wie am Tage, die Häuser sind voller Musik, doch Augen, die glänzten, sie weinen schon bald, denn Herzen, die sind oft so kalt. Wahre Liebe ist ganz leise. Sie hat ihre eigene Welt. Welt. Such sie nur, oh Mann, auch heute. Bunte Träume für Wahrheit noch hält. Bunte Träume für Wahrheit noch hält.
Diese Tage jährt sich die Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion zum 80. Mal. Geschätzte 80.000 Rumäniendeutschen wurden im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in Gebiete der heutigen Ukraine verschleppt. Einer der letzten Überlebenden der Russland-Deportation ist der Temeswarer Ronald Wiest. Wiest wurde als 16-Jähriger am 14. Januar 1945 ausgehoben, verschleppt und erst nach 5 Jahren wieder freigelassen. In einem Gespräch mit unserem Kollegen Benny Neurohr erinnert sich Herr Wiest an diesen schwierigen Abschnitt seines Lebens. Vergangenen Montag haben Sie den ersten Teil dieses Interviews empfangen. Im Folgenden geht es mit dem zweiten und letzten Teil weiter. Dazu 2 Lieder mit Text von Rainer Kierer, gesungen von Wilfried Michel, 2 Landsleute aus Orzidorf. Die Aufnahmen stammen von der CD Lustige und Ernste Lieder Ivers Bonnard.
Bin ich dann zum Steinbrecher gekommen, das war wirklich schwer. Also die Steine dort, den Steinbrecher dort rein, diese Maschine dort, der hat ihn dann zerschlagen, den Grund, den Stein. Und dann waren diese Steine, was wir brauchen für die Landstraßen da. Unser Schotter, die großen Steine, diese Schaufeln. Die Maschine, die hat gearbeitet und die Steine sind gekommen und dann musste auch geschaufelt werden, das weg, das Ganze. Ein, zwei Mal dann den Berg hoch und die Frauen, die haben auch nicht so können müssen. Ne? Die Frauen haben die Steine dort rein, also immer, die haben immer die kleinen Steine gesucht. Weißt du, die sind leicht gegangen. Die großen Steine haben sie mir alle lassen, dort diese großen Steine. Du bist ja Mann, du bist ja jung. Und haben sie immer gesagt, na, das habe ich 100 Mal gehört, dass ich jung bin. Und habe ja keine Kraft mehr gehabt. Nichts mehr, das Essen war ja sehr schwach. Also ich habe keine Kraft mehr gehabt, dass ich dann noch schaufeln kann und noch die Steine noch schleppen soll und noch so schaufeln, war schon der Berg so, von den Steinen schon ziemlich hoch. So, ne? Und da musste ich raufgehen auf der Spitze und dann die Steine dann runterdrücken, dann beim Schaufeln, dass ich nicht so hoch schmeißen muss. Und war immer der Junge dabei. Und die Mädchen, die sind daneben, an war so ein Bürogebäude da, und das war immer ein bisschen Feuer, weil dort ist dann gekommen der Natschalnik, also der große Mann, ist immer dort gekommen, der musste warm haben, hat ein Büro gehabt oder so. Und dann ist ihm dort warm, und die Mädels sind immer dort reingelaufen dort. Ich war dann in dem Wind und in den Schneesturm oder weiß ich was. Ich war immer oben dann, und dann bin ich oben, dann bin ich ein bisschen weg. Auch ich bin weiter geblieben, aber die Mädchen haben sie weggenommen. Die Mädchen haben gesagt, zu ihnen, sie können auch nicht mehr. Sie sind auch schon so müde und so matt und auch Essen. Und Essen haben wir immer bekommen um 12 Uhr. 12 bis 1 war frei. Dann die Russen sind in die Kantine gegangen, haben dort gegessen. Also wir waren auch frei, wir waren dann auch, haben sie können ausruhen. Also wir haben dann bekommen Essen etwa auf einem Platz, wo sie gesagt haben, da kommt das Essen von der Kantine von uns, vom Lager. Und dann haben sie dort ausgeschöpft uns das Essen so mit der Schöpfkelle. Das war kein Essen, das war nur lauter Wasser und da war ein Krautstückchen, war dort ein Krautblatt war drinnen und dann eine halbe oder eine kleine Tomate, also ein saurer also Tomaten war da noch drinnen oder die halbe. Und das haben wir nur, da haben wir keinen Löffel gebraucht und keine Gabel und Messer dürften wir nicht haben. Auf den haben sie sehr aufgebaut, dass wir keine Messer sollen haben. Und dann sonst so, dass wir dann das nur so getrunken haben, dieses Wasser runter. Und das Kochgeschirr war immer gehangen hier hinten. Jeder hat nur verschiedene. Einer hat gehabt so ein rumänisches Militärkochgeschirr. Der andere hat das ein deutsches Kochgeschirr gehabt, so mit den Deutschen gehabt. Und Tante hat gehabt so eine Konservendosen, so amerikanische Konservendosen. Weil am Markt hat man bekommen amerikanische Konserven. Die Russen haben dieses auf den Boden bekommen. Und dann haben sie das nicht gegessen, haben sie das verkauft. Etwas Geld machen, waren ja arm. Na, und dann haben wir diese gekauft. Das war 3 Rubel, so eine Dose mit Schweinefleisch, so wie Pâté, so etwas. Die waren wirklich sehr gut, waren dieses. Und dann nächsten Jahr, 1945, habe ich dort dann diesen Steinbrecher. Und dann nächstes Jahr im Frühjahr ist eine Brigade von Dnepr rübergekommen in unser Lager rein. Und das waren auch Polendeutsche. Sie waren von Bilitz, die waren diese Polendeutsche. Von denen sind dann gekommen auch zum Steinbrecher. Und dann waren wir zu 8 waren wir. Dann ist es gut gegangen. An dieser Maschine war dann eine Motoristin, also eine, die was auch gegeben hat, wie groß diese Steine sind, was wir reinschmeißen. Und dann war da ein Volodya, also ein Junge, so ein 16-, 17-, 18-Jähriger, der hat dann immer geölt, die früh morgens. Und dann ist er weitergegangen zu den anderen Betrieb und hat auch die Maschine. Er war für 3-4 Stellen war er dort der Öler, also mit Ölen und Öl ablassen und so. Fett einschmieren, das Fettlager. Ja, war ein guter Junge, der Volodya. Und dann haben wir dort lange gearbeitet mit denen auch. Und dann ist mir aufgefallen, immer, wenn 12 Uhr war, die waren immer weg, diese Deutsch-Polen. Also, die haben ja gut kennen, auch ein bisschen, wenn der Meister gekommen ist, der Russ, der hat, dann haben wir einen gehabt, einen, der hat dann mit denen gesprochen, so. Und der hat nicht gearbeitet, der hat nur so Aufsicht, hat er nur so auf, der hat nicht gearbeitet. Also, wir 7 haben dann müssen Steine ranschleppen und dann reinschmeißen. Die Motoristin hat immer geschaut, dass wenn ein größerer Stein reingefallen ist, dann ist der Riemen von dem großen Rad abgesprungen, runter. Was sie böse auf uns. Also den Riemen mussten ja wir wieder draufziehen, den Riemen. Ne? Nicht sie hatten ja nicht. Also dann mussten wir den Riemen wieder auf den großen Rad und dann auf den kleinen rüber zu den Steinbrecher, zu den Rad. Und dann war er ziemlich dick, der war ziemlich schwer, auch lang. Die Strecke war so 4 Meter, 5 Meter war diese Strecke. Und dann die sind ja immer verschwunden. Ich war immer dann alleine mit unserem Brigadeführer. Da hat er gesagt, du gehst nicht raus, also so betteln. Ich habe gesagt, nein, was ist das? Ich habe keine Ahnung vom Betteln. Ich habe einen Bettler, was man gesehen hat, da in der Straße, bei uns da, so Bettler neben der Kirche oder weiß ich wo, am Markt oder so. Und wenn die zurück sind, kommen, die haben immer gegessen. Weißt, ne? Die haben immer Brot haben sie gehabt, einen Apfel oder so etwas, oder Brotrinde oder sowas haben sie die immer. Dann habe ich gesagt, geh du auch raus, hat er gesagt. Also, schau, da ist der Thiele, der Otto, mit dem gehst du raus. Und der hat gewusst, wo man rausgehen soll, weil wir waren nicht weit vom Bretterzaun, der Steinbrecher. Ne? Und der Bretterzaun, wie der schon war, vor Jahren niemals Reparatur, den hat man müssen anschlagen. Der war schon verrostet, der Nagel, und hat man können raus und hat man können zwischen die Häuser, die was dann um die Umgebung waren, in denen Häuser hat man können dann betteln gehen. Und dann bin ich auch mit dem Otto durch den Zaun. Trotzdem, dass an dem ganzen Aluminiumwerk waren Posten gestanden, mit Gewehrposten. Und wenn der die geschnappt hat, dann war es bestraft. Entweder haben sie sich dann im Lager abgegeben und dann war es bestraft. Und dann müssen noch Karzer sitzen und eine Nacht oder sowas. Also, dann bin ich auch gegangen, angeklopft und der Russe von drinnen hat gesagt, na, wer ist? Na, was soll ich sagen, wer ich bin? Der kennt mich ja sowieso nicht, wer ich bin. Na, und dann hat die Tür aufgemacht und dann, wie unsere Kleider schon waren, und zerrissen schon und so, und auch die Schuhe schon, keine mehr, mit Holzsohlen schon, so Schuhe und so. Und dann hat er, was ich will und von wo. Also die haben ja gar nicht gewusst, die Russen, wer wir sind. Also wir müssen denen nicht sagen. Also wir sind da hergekommen, als Deportierte sind wir gekommen von Rumänien. Wir sind keine Deutschen, wir sind Rumänien. Ah, oh, Rumunski, oh, Rumunski. Er hat ein Stückchen Brot also noch gehabt, hat, weil die haben ja auch nicht, die waren ja auch mit die Kette gehabt. Die, was nicht gearbeitet haben, die haben nur 200 Gramm bekommen und der, was gearbeitet hat, weiß ich wo, im Büro oder so, der hat dann 300 und dann der andere 500 und dann Minenarbeiter, die haben bis zu 1 Kilo haben die bekommen, die Minenarbeiter, ne, die was im Schacht waren und so was, ne. Also bis zum Schacht waren wir ja nicht. Wir haben nur 700 gekriegt, mehr 700 Gramm Brot. Aber das war so ein Tortenschnitt war das, ne? So ein Tortenschnitt, der war so hoch, mehr Wasser als Grütze. Grütze war so drin, so vom Sprei oder sowas, aber noch war Wasser, das andere. Die haben das so in Blechform gehabt und das haben sie dann reingegossen und ein bisschen gebacken. Und wenn man dann die Mitte genommen hat und dann an der Mauer geschmiert, hat man gesehen, noch in ein paar Minuten mit dem Wasser runtergelaufen ist an der Wand von dem Brot. War so knetschig. Also mit Schneiden hat man das nicht können schneiden. Wenn das Messer ein bisschen schon einmal geschnitten hast und das ein bisschen stehen gehen lassen hast, dann hat sich das angesetzt, da diese Grütze da und den Spray und das hast du lauter Krümel hast du von dem Brot rausgekriegt, von den Batzen da, die 700 Gramm. Dann habe ich ein Stück Brot bekommen und war ich ganz zufrieden. Wenn ich wieder zurück und da warst du. Ja, ja, aber kannst auch Holz tragen. Aber wenn sie dich schnappen, dann keine Verantwortung, wenn sie dich freischnappen, dann mit Holz oder mit Kohle. Das ist dann so, aber nicht jeden Tag bin ich gegangen. Ne? Ich bin war nicht so, dass ich da jeden Tag ablaufe, diese Häuser da. Meinen Mittagmahl habe ich gegessen, abends haben wir dieselbe wieder gehabt, dieselbe Suppe also mit den Krautblättchen und diesen Tomaten, dieselbe. Dann haben wir dann noch Brot, dann haben wir unser Tagesbrot bekommen. Aber wir waren so müde, ausgelaugt, der Körper. Wir haben das Brot gegessen mit Salz, Salzbrot. Jeder hat gehabt seinen Salzbeutel. Und das war kein weißes Salz, das war so etwas von einer Maschine, von etwas in den Lagerraum dort gelegen, das war so grau war das. Ne? Das haben wir dann zermürbt, haben wir das so, das war so steinig. Das haben wir dann zermürbt und wir haben auch öfter dann mit so einer Flasche, so ganz, ganz, ganz fein und dann die Tasche hat man schon gehabt.
Ist das Essen, das Sie bekommen haben im Lager gegen Ende der Deportation etwas besser geworden?
Ja, ja, das Essen ist dann wirklich besser geworden. Also wir haben auch neue Lagerkommandanten bekommen. Neue. Sie haben dann gesorgt, dass das Essen so. Sie haben ja gesehen, wie wir so Dystrophiker sind, schwach und so. Dann haben sie wirklich neue Schlagerkommandant und der hat sich dann gesorgt und besser war das Essen dann. Also Suppe war auch besser und dann hatten wir auch schon öfters auch schon den zweiten Gang so eine Grütze bekommen. Ähnlich wie Reis war das Essen. Und mit einem Löffelchen, einem kleinen Löffelchen so mit Öl noch. Eben diese Grütze. Das Brot war noch immer dieselbe Qualität. Aber wir konnten dann, also von 48 hatten wir auch schon etwas Geld.
Es waren einst drei Nachbarsmädchen, die waren gar hübsch anzusehen. Sie wuchsen heran in dem Dorfe, wo uralte Häuser noch stehen. Da kam mal ein Zug angefahren, dann hat man die Mädchen gezerrt, nach ihrem Zuhause und gleich Waggons heilig gesperrt.
Es war auch der Vater der Bruder, der Bräutigam war auch dabei. Und weil die drei Mädchen still weinten, da trösteten sie alle drei. Es war eine sehr lange Reise in ein sehr weites Land, begrenzt von drei stacheligen Zäunen, das schlug sie mit eisiger Hand. Der Bräutigam ist nachts erfroren, das Heimweh des Bruders war groß. Der Vater ist schlichtweg verhungert, die Eisbraut lässt sie nicht mehr los. Der Herz allerliebsten, da frieren die Tränen zu Eis. Doch tief in den Herzen der Mädchen, da blüht auf die Jugend so heiß. Man zählte im Lager 5 Winter, die waren so unendlich lang, so wie auch die Reihen der Gräber, worin man so manch Leben zwang. Ein Zug kam dann wieder gefahren, die Mädchen sind mittlerweile Frauen, gebrochen an Leib und an Seele, doch immer noch schön anzuschauen. Es geht jetzt zurück in die Heimat und jede erhofft sich ihr Glück. Doch bleiben in eisiger Kälte drei Gräber der Liebsten zurück.
Herr Wiest, haben Sie gesehen, wie sich das geändert hat, nicht? Als Sie 1945 dort angekommen sind, haben Sie mit Schneebällen nach Ihnen geworfen, haben Sie gerufen und als Sie weggegangen sind, da waren Sie ganz freundlich.
Ja, also wir waren wirklich, im Kalkofen habe ich gearbeitet mit 6 Russenmädchen. Also wir waren mit dem Johann und ich, wir waren die 2 Männer in einer Schicht. In der anderen Schicht waren wieder andere Russen und wieder andere von uns 2. War der erste Schicht, zweite Schicht und dritte Schicht. Man musste ja immer Hochofen, immer Feuer sein, ständig. Zum Beispiel die 7. November, wenn die Russen haben einen großen Feiertag oder 1. Januar oder sowas. Uns haben sie immer mit dem Auto gekommen führen. Wir haben nicht dürfen dann zu Fuß gehen, weil die Russen haben gewusst, die sind besoffen. Und dann, wenn sie hören, dann der Niemetz und dann die fangen dann nicht. Und dann haben sie uns immer mit dem Auto geführt und rein und wieder zurück und so, zu diesen Tagen, zu ihren Feiertagen, 1. Mai und so. Ja, also mit den russischen Mädchen haben wir sich sehr gut verstanden. Also wie Schwester und Bruder. Alles haben sie, wenn sie was gekauft, das Kleinste, wenn sie gekauft haben, haben sie uns gezeigt. Und sie ein neues Kleid gekauft haben oder einen neuen Stoff, also so einen Textilstoff, haben sie uns gezeigt, ob das. Dann sind sie zu der Schneiderin gegangen. Immer haben sie uns, die waren wie Schwester, wir haben sich sehr gut verstanden mit den sechs Russen. Wie sie gehört haben, dass wir nicht mehr kommen, also von morgen an kommen wir nicht mehr. Also die waren absichtlich, diese Mädchen. Ja, das gibt sie doch nicht. Ohne euch, dann kommt wir sind, wir kommen nicht mehr, wir sind dann schon frei. Schade, dass ich wollte ja in der Fabrik reinkommen dann, also so als, aber ich habe Angst gehabt, dass diese dann, die schnappen dich, die sagen, wie kommst du da rein, ohne, dann umsonst, ja, wollen Abschied noch nehmen, also von den Mädchen und von den Meistern und von der Sekretärin und so. Aber dann habe ich dann überlegt, wenn ich da allein da reingehe und dann lass mich vielleicht auch auf diesen, und dann, wenn man rauskommt, dann ist ein anderer Pförtner. Der hat mich nicht gesehen, wie ich reingekommen bin. Und der kann mich dann aufhalten und der kann mich dann klagen und dann kommt ganz weiter. Der kann Sabotage etwas machen, da etwas anstellen als Sabotage. Sie haben mich dann zurückgezogen und dann bin ich. Aber sie haben gewiss so gehört, haben dann mal so. Diese Mädchen, die haben gelebt nur vom Wasser. Die haben den Lohn bekommen vom Essen in der Kantine, russische Kantine. Aber sie haben den Bon verkauft und mit denen haben sie sich etwa Kleider gekauft. Dann. Kleider, Schuhe, Strümpfe, Hosen, Busenhalter. Und das haben sie alles gezeigt, diese Mädchen. Also sie hat den Busenhalter, der eine war gelb, der andere war braun, der andere war blau. Ohne Zurückhaltung so das. Und in der Zwischenzeit von 45, 46 haben die ja gesehen, dass man fortlaufen, so mit den Fischern, sich gewagt. Aber weit kommt man nicht in Russland. Das war unmöglich, dass man weit kommt, weil diese großen Weizenfelder, diese großen Maisfelder, was dort waren, furchtbar große, ne? Und die haben Hochstand gehabt, überall Hochstand. Und die haben Posten gehabt. Und dieser Posten, der ist auf den Hochstand draufgegangen und hat gesehen, was sucht dort einen, was geht dort in den Laub, den Mais, wer ist der, was da, die arbeiten, diese Brigade arbeitet doch da, nicht die arbeitet in der anderen Richtung und ist niemand der, was da. Und dann hat er ein Pferd gehabt neben sich und mit einer Flinte, mit einem geladenen Gewehr. Auf einmal war er neben dir und ein Gewehr und Stoi. Wer bist du? Von wo bist du? Von wie kommst du her? Und dann, Ausweis hast du nichts gehabt. Ausweis war nicht. Dann hat er dich genommen und dann bist du gegangen mit ihm 5, 6, 7 Kilometer bis zu seinen. Er war auf dem Pferd gesessen und ich mit der Flinte immer hinter dir. Und dann haben wir dann gegangen bis zu der nächsten Sofhose oder was dort, Kohlhose, was dort war. Und dann hat er die übergeben der Polizei und dann. So wie er gesagt hat, dann warst du in einem Lager 3 Monate. Und dann hat das Lager gesagt, angerufen, das Lager. Dann hast du müssen ja sagen, welches Lager du bist, von wo du bist, in Saporosche oder weiß ich, welches Nikolajew oder wie die schon alle da geheißen haben, diese Städte. Hast du müssen sagen. Und da hat er angerufen und dann hat er gesagt, er hat da einen Namen, der ist von uns. Mit einem Lastwagen haben sie den dann gebracht. Und dann gleich zu den Offizieren dort und dann von den Offizieren dann gleich in den Karzer rein dort und dann in der 5. Rote. 5. Rote war diese Strafrote. Die Strafrote. Dann bist du in die Strafrote gekommen. Für was soll ich in der Strafrote kommen? Ich habe gestanden, ich habe mich gehört, dass der Fischer abgehauen ist. Ich habe gesagt, wie ist das möglich, dass der Ignaz abhaut? Wie weit wird er kommen? Habe ich immer gedacht, wie weit wird er kommen? Denn überall, wo es rein war, immer Kontrolle. War immer wieder. Wir haben gearbeitet, auch am Dnieper, auf dem Schiff, haben wir Bauxit haben wir abgeladen, also aus dem Schiff raus und am Dnieper, da war so ein Sturm und so. Das Schiff ist gegangen und der Kranführer hat gesagt, er hört auf, er kann nicht, der Kran ist ziemlich hoch und der Wind ist zu stark. Dann wir sollen dann reingehen in den Warteraum, dort soll man sich aufhalten, vielleicht kommen in eine Stunde oder zwei oder drei ist es dann. Dann sind wir dann in den Warteraum reingegangen, da war er voll. Dort, was wir gewartet haben für den Schiff, hier nach weiß ich wohin fahren, vielleicht nach Kiew fahren, auf den Dnieper rauf oder runter kommen. Na, und dann waren wir dort drinnen, aber Kontrolle war schon dort. Ich war nicht alleine, war ja die ganze Brigade. Die haben ja gewusst, dann nur laden, habe ich gesagt, nur laden. Also ist gut. Also, aber die anderen, die was dort waren, haben alles mit Propus. Und für was musst du da hinfahren? Für was hast du Verwandte oder nicht? Das war sehr streng. Aber man nicht können fahren. Also ich fahre von Kiew, fahre ich nach Nikolajew oder weiß ich wohin. Wem hast du in Nikolajew? So, zum Beispiel, mit einem Russen gesprochen, sagt, nach Moskau kann man nicht kommen. Kommt niemand, der was nicht hat, schriftlich, also von den Kolhose, schriftlich, dass er ein Frontage ist, also ein Gutarbeiter und hat meine Norm und weiß ich was. Das ist dann dieses weitergegangen bis zu dem Stadtkomitee an Kommunisten. Von denen ist das weitergegangen bis nach Moskau. Und die haben dann untersucht. Der Mann, wer ist der, wo war er im Krieg, welche Einheit, welche weiß ich was. Und dann ist gekommen, also er kam, für 3 Tage dann kann er kommen. 3 Tage. Er hat gewohnt vielleicht hinter Ural. Und er hat bekommen dann das Hotel, hat er bekommen, das Zimmer angezeichnet, also das Hotel. Dort muss er sich melden. Also das Hotel, er kann nicht gehen, wo er will, da durch Moskau, durch. Er muss besichtigen, den Lenin, den muss er besichtigen. Und dann noch so Einzelheiten, noch so ganz unter Kontrolle. Nicht da laufe ich dort durch Moskau herum so und schaue mir an. Also in Staatsmagazine kannst du gehen, in den großen GUM, war das da, Gospodarie Universale. Und dann bist du zurückgekommen vom Hotel und wieder zurück in seine Sohose, Kolhose. Und dann müssen ganz eine Sitzung machen, was er gesehen hat. Das hat er müssen dann prozessverbal, also wissen wir, was sagt, aufnehmen. Also er hat den Lenin gesehen und war ganz, ganz groß. Und dann hat das große Kaufhaus gesehen, das GUM. Den Staatskaufhaus und gesehen und dann das hat er müssen dann alles sagen, Hotel wird es, ganz gut geschlafen, schön geschlafen, zu zweit in einem Zimmer und so. Das hat er müssen dann also einen Rapport geben, also man konnte nicht nach Moskau gehen, also heute fahre ich nach Moskau oder heute fahre ich nach Bukarest, nichts. Das war alles unter Kontrolle, von unten, von ganz unten bis oben.
Also nach den 5 Jahren durften Sie dann wieder nach Hause gehen, es war Dezember, nicht?
Dezember, ja.
Wieder in 4 Waggons?
Ja, die Waggons waren wieder, aber war dann Stroh gelegen. Ich war schon früh morgens, um 8 Uhr war ich schon am Bahnhof dann. Nicht? Dann haben wir ein bisschen Stroh führen rein in die Waggons, haben wir dann solche Ballen rein. Na, bis die letzten gekommen sind, war es schon wie am Abend so. Am Abend, so nach 10 Uhr, so, haben wir ja nicht gehabt, 5 Jahre keine Uhr. Mir ist nur früh morgens aufstehen und abends schlafen gehen müssen. Und diese 8 oder 10 Stunden arbeiten, ne? Das war unser Plan. Da war keine Uhr. Um 7 Uhr früh morgens hat diese Fabrik gedutet. Das hat man gehört, bis 20 Kilometer. Hat man das Tuten gehört und um 3 Uhr, wenn die Schicht zu Ende war, um 3 Uhr, Und dann in der Nacht haben sie nicht getötet. In der Nacht nicht. Nur diese Nacht. Diese. Und das war unsere Uhr. Und dann haben sie gewusst, also jetzt hast du noch 2 Stunden noch zu arbeiten. Dann gesehen, dass die anderen gehen auch schon zurück gegen Tor und dann bist du auch gegangen. Also. Und am Tor waren dann diese Posten, dann, die haben uns dann durchgesucht. Wenn das kein Holz war, also die Öfen waren ja kalt, haben die Leute immer mehr doch Holz genommen, den Abfall von den Holzwerken, haben wir getragen oder Kohle oder sowas. Ne? Dann haben sie uns das durchgesucht und haben sie mit dem, was sie gefunden haben, mit denen haben sich dann diese Pförtner in der Nacht geheißt, mit dem Holz, was sie uns weggenommen haben. Deshalb morgens haben sie immer Kontrolle gemacht. Dann. Aber da wir schon dann jetzt frei waren, schon immer in Gruppen rausgegangen und wieder in Gruppen reingekommen sind, dann haben sie dann nicht mehr so geschaut. Weil so einzeln, wenn er jetzt ein Holz nimmt, das haben sie so nicht mehr so geschaut. Und für den Kalkofen haben wir müssen so brigadeweise reingehen. So nicht, so. Und dann auch wieder raus mit den Mädchen zusammen, mit unseren Mädchen, nicht mit den russischen. Die russischen Mädchen, die sind gegangen, wenn es ihre Zeit war, dann sind sie gegangen. Ich will sagen, wie diese Mädchen gelebt haben. Also die haben die Eltern nicht mehr gesehen, so 7 oder 8 Jahre nicht mehr gesehen. Weil die waren in der Schule, die sind dann von hinter Ural, sind sie dann nach Ukraine gekommen, verteilt worden, so in Russland verteilt. Sie waren in der Berufsschule, dann haben sie sich alle diese genommen. Nicht in denselben Ort die Berufsschule hast können machen. Hast müssen kommen nach einer Stadt und dann dort die Berufsschule machen. Dann sind sie auch dort geblieben, die Mädchen oder die Jungs sind auch dort geblieben, haben sie gefunden, ein Mädchen, und dann sind sie dort in dieser Stadt geblieben. Und dann und die Eltern waren ja weit weg von ihnen. Und dann haben sie, hat einer gesagt, wenn ich nach Hause fahre, die Hälfte ist vom Urlaub weg. Dann muss ich mal fahren, also mit dem Zug bis nach Moskau. Von Moskau fahre ich, weiß ich was, noch hinterm Ural. Und von dort dann mit einem kleinen Zug, dann mit dem dorthin und dann mit dem Panierwagen holen sie mich ab. Und dann fahren wir noch 20 Kilometer, bis ich zu meinen Eltern komme. Zeitraubend war das für deine Mädchen und so sind sie nicht. Aber Pakete haben sie bekommen, dann, die haben sich gefreut. Und mit einem, dem Paket hat bekommen, hat sie müssen gleich sagen, dass sie von zu Hause hat sie bekommen Pakete. Diese Mädchen haben sich ihre Wohnung verkauft und haben sich niedergelegt zum Schlafen. Also von 12 bis 1 Uhr haben sie geschlafen, haben sie ein Glas Wasser getrunken, Glas Wasser. Und dann haben sie sich schlafen gelegt und haben geschlafen dann eine Stunde. Und wir, also ich und der Johann und auch viele von uns auch, und sind zur Kantine gelaufen, zu der russischen Kantine. Dort. Und da waren noch die Russen dort, diese Jungs dort und diese Arbeiter dort. Und da war ein Durcheinander dort. Und ein Dreck unten von den Fischen, von haben sie dort, die waren gelegen, die haben sie runter alles. Diese haben sie so auf den Tisch geschüttet, so eine Kehle haben sie gehabt, reingefallen mit ihrer Kehle und dann auf den Tisch dort. Das Öl ist dann durchgesickert bis runter. Und dann war ein Quatsch und ein Dreck, war diese Kantine. Und die Russen dann mit dem Brot haben sie auch herumgeschmissen. So. Und das haben wir dann so, dann hat er stehen gelassen, das Essen oder die Suppe oder die halbe Suppe oder dann stehen gelassen. Und dann, wenn man dann der Russe sagt, hol es, müsst essen, kusche. Die Bedame, ja. Also ich gebe dir den, ist es, Mensch. Na ja, essen. Dann haben wir dort auch noch gegessen. Das war unter Kuss, das leeres Wasser, da wurde es gekocht. Wollte es immer noch so noch erreichen. Aber dann habe ich gesehen, wie die Meister und diese Bonzen gelebt haben. Also zwischen Volk und den Bonzen war ein großer, tiefer Graben. Wie die gelebt haben, die haben einen Tisch gehabt mit 4 Mann, haben die gegessen. Dort ist niemand, dann niemand hat dürfen reingehen. Dort war ein Wächter, habe ich den, wenn du reingeschaut hast, und dann hat er sich gleich gefragt, auf der Seite. Diese Bonzen, dann Direktor oder Chefbuchhalter oder weiß ich was, und eine ganz große Viecher, die sind von einer anderen Tür reingegangen, nicht von der Tür, die sind von hinten reingegangen. Vier Mann auf den Tisch und anderes Essen und diese Kantine. Was für Suppe sie gehabt und was wir essen, weiß ich wirklich nicht, was die bekommen haben was zum Essen. Bestimmt haben sie noch drei Gänge gehabt. Und die haben da noch zwei Gänge gehabt, diese Arbeiter da. Und die mussten den Talon mussten sie abschneiden oder abgeben, diesen Talon. Der war schwarz-weiß, das weiß ich. Der war schwarz-weiß gedruckt und auf den Natschalnik, der war gelb, gelb-schwarz. Ne? Ich habe dann mit einem Maler gearbeitet. Der war Schildmaler, war der. Der kleine groß, also kleiner war, aber groß hat er geheißen. Er war so klein, er war ein bisschen behindert und im Rücken hat er. Und er war ein Angestellter bei der Schildmalerei, der beste Schildmaler, was wir haben in der Stadt. Schumpeler und Schapanjosch, das waren zwei Juden, das sind Brüder. Der hat dort gearbeitet und der war Maler. Und der hat müssen den Stalin malen. Über drei Meter war die Höhe und glaube ich zwei und etwas war die Breite. Also den Stalin hat er müssen, vom Kopf bis zu den Stiefeln, hat er müssen malen. Die Hand war da so da drinnen beim Stalin, so die Hand so und die Hand in Lose. So hat er etwas gehabt, so an Papiere, so also etwas, nicht so viel freie Hand, nichts hat. Und dann hat er dann dieses gemalt. Und mir, dann hat er mich genommen, ich soll ihm die Steine mit rote, blau, braune und grüne und die sind so in Steine gekommen. Damit waren nicht so wie jetzt da, die Farben da. Und die Farben aber müssen zerkleinern und so zerkleinern, dass er mit dem Pinsel keinen Brocken soll haben. Dass er, der muss fein sein, das habe ich dann gemalt und gemalt. Und der hat Bohnen bekommen von den Natschalnik, von dem Boss. Und dann, ich bin nicht reingegangen zu denen, haben müssen den Bohnen abgeben und dann haben sie mir rausgebracht, das Essen. Wir haben nicht dürfen dort reingehen. Und auch das Kochgeschirr habe ich gehabt. Das Kochgeschirr war den Großen. Gute Suppe habe ich gesehen und auch das Übrige, was da war, Mensch. Ich habe dort dieses unseres gegessen, Mensch. Jetzt habe ich gesehen, dass der gelb mit schwarz und die anderen waren weiß mit schwarz gedruckt. Schau, die Russen sind tagtäglich drei, viermal gekommen, wie der Stalin ausschaut. Also wirklich, hat ihm sehr, immer war er rosch, haben sie immer gesagt, also sehr gut. Einen langen Mantel, Pistole, und dann diese großen, breite Stiefel, was er dort hat gehabt. Dann der Fuß, der große Fuß, das war 3 Meter, wer ist denn so hoch? Er war doch nicht so groß. Nicht? Aber dann das war ausgestellt, das war dann, ja, in der Kantine haben sie den ausgestellt, in einer Ecke. Und dann bin ich auch dann weggegangen, da war das dann gemalt. Und dann er hat noch andere so noch gemalt, dann der kleine Groß. Ja.
Am End vom Dorf, do steht ein Haus, das ist gedeckt mit Stroh. Die Wänzing stand, die finstre Klein, der Bretterzaun ist groß. Und in dem Haus am End vom Dorf wohnt lenig nur ein Mann. Und wie der Mann ein Kind noch war, hat's Haus schon lang dort stand. Oh.
Und doch, fahrt doch am Gassediel, kommt jetzt das alter Rind. Und an der finster Lore schaut schon lang die Ohrmut hin. Wie er noch jung und kräftig war, da war das Haus voll Leid. Jetzt sind schon viel von denen gestarb, so langsam mit der Zeit. Vor 2 Jahren war's im Gersterschnitt, sei weit voraus im Haus. Nur hat's im Hof der Blitz getroffen, jetzt leid's am Friedhof draus. Was denkt der alte Mann sich nach, wann er am Grab jetzt steht? Er ringt nur Luft und hat keine Kraft, nicht mal für ein Gebet. Er zieht sein schwarzer Hut vom Kopf und hält ihn in der Hand. Schaut langsam in der Himmel auf und dann aufs Grab und meint: Du guter Gott, in letzter Zeit, da fällt mir alles schwer, sogar der Friedhofsweg, der scheint, als ob er länger wär. Ich sing ganz ledig auf der Welt, und Krankheit zerrt an mir, verrichte gutes Werk und hol mich endlich doch zu dir. Am Grab vom Weib im Friedhof draus steht er noch stundenlang, dann schlägt er langsam noch ein Kreuz und ist dann heim zu's Gang. Der alte Mann geht in sein Haus und das alte Haus bleibt stumm, und aus dem Haus am End vom Dorf ist er dann nie mehr komm. Nur so viel Jahre ist vergesst der Name von dem Mann. Vom Haus ist auch nix mehr zu sehen, als hätt du nie eins gestanden.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro. Radio
Temeswar. Liebe Landsleute, hier die Wochenvorschau für die deutschen Sendungen bei Radio Temeswar. Der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganz, beteiligte sich am Wochenende an Russland deportierten Gedenkveranstaltungen im Banat. Darüber, aber auch über andere aktuellen politischen Themen berichtet er morgen in der Rubrik Seitenblick Politik. Und Aktuelles aus Deutschland und Österreich gibt es dann bei uns im Auslandsjournal zu hören. Am Mittwoch bleiben wir beim Thema Russland-Deportation. Sie hören ein aktuelles Interview mit dem Vorsitzenden des Verbands der ehemaligen Russland-Deportierten aus Rumänien, Ignaz Bernhard Fischer. Zum Funkmagazin laden wir Sie am Donnerstag ein. Das ist eine Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redakteure aus Rumänien und Ungarn. Darin wird es unter anderem ebenfalls um aktuelle Gedenkveranstaltungen für die Russland-Deportierten gehen. Zu Schätzen der Kirchenmusik lädt Professor Dr. Walter Kindl, der Domkapellmeister, am Freitag ein. Veranstaltungstipps bringt Tatjana Sessler. Musik von René Kolo. gibt es am Samstag in der Musikbox zu hören, während Hannelore Neurohr zur bunten Wochenendmischung am Sonntag einlädt. Die deutsche Sendung von Radio Temeswar gibt es täglich ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle oder ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind während der Sendezeiten live empfangbar unter www.radiotemeswara.ro. Unser Abendprogramm laden wir für Sie 7 Tage lang online als Audio on Demand, also auf Abruf hoch ins Internet. Und zu finden ist es, wenn Sie nach deutsche Sendung von Radio Temeswar googeln, beziehungsweise unter dem Link www.forum.net, Balken Audio, Balken Deutsch. Einzelne Beiträge aus unserer Sendung finden Sie ebenfalls unter funkforum.net im Medienforum. Es ist nämlich das Online-Portal, auf dem der Medienverein Funkforum aktuelle Beiträge aus verschiedenen Medien in Rumänien und Ungarn freischaltet. Sollten Sie in der deutschen Sendung jemanden grüßen wollen oder einen Liedwunsch haben, so schreiben Sie uns an germana@radiotimisoara.ro. Briefe empfangen wir unter Radio Temeswar, Sendung in deutscher Sprache, in der Pestalozzi-Straße 14a in 3115 Temeswar und sind telefonisch für Sie erreichbar unter der 0256 401 841. Grußlieder bei Radio Temeswar in jedweder Sendung sind kostenlos. Und hier nochmal das Wichtigste vom Tag, zusammengefasst von Daniel Spataru.
80 Jahre seit der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion wurden am Wochenende in Reschica und Temeswar begangen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar und das Ungarische Staatstheater Csiky Gergely in Temeswar schließen sich zusammen, um dem Publikum einen besonderen Showcase ab Donnerstag bis zum 3. Februar zu bieten. Die Proben für die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac haben am Deutschen Staatstheater begonnen. Die Premiere ist am 12. März geplant. Das Konzert mit weihnachtlicher Musik des Deutschen Konsulats in Temeswar findet morgen um 20 Uhr in der Domkirche statt. Einbrecher haben in den Niederlanden Samstagnacht mehrere archäologische Fundstücke aus Rumänien aus dem Kulturhistorischen Museum in Assen gestohlen. Darunter befanden sich der goldene Helm von Kozofenecht und 3 Armbänder der Sonderausstellung Dakien, das Reich aus Gold und Silber. Mild heute im Westen des Landes bei bis zu 15 Grad Celsius. In der Nacht betragen die Temperaturen 0 bis plus 3 Grad. Morgen bleibt es warm bei wechselhaftem Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad.
Dankeschön, Daniel. Danke auch Ihnen, liebe Landsleute, fürs Einschalten. Ich bin Astrid Weiß und hoffe, dass wir uns recht oft diese Woche wiederhören werden. Alles Gute! Viel Erfolg und eine schöne Zeit. Hoffentlich in Begleitung der Sendungen von Radio Temeswar, seien diese nun auf Ungarisch, Serbisch, Rumänisch oder eben Deutsch.
Die Welt ist schön, Milor, wenn du auch einsam bist. Ein neues Glück fängt an, wenn du mich heute küsst. Du bist allein, Milor, man hat dir wehgetan. Schön, Milor, solang du bei mir bist, weil diese Nacht, Milor, für uns das Schicksal ist. Verregnet war der Tag, der Abend war so leer, ich sehnte mich so sehr und wusste nicht, wonach. Die Straße war so kalt, ich hörte jeden Schritt. Mein Herz schlug heimlich mit, es glänzte der Asphalt. Ein Schatten löste sich aus dem Laternenschein, auch du warst ganz allein und darum sahst du mich. Die Welt ist schön, Milor, wenn du auch einsam bist, ein neues Glück fängt an, wenn heute küsst, du bist allein, Milor. Man hat dir wehgetan, du hast geweint, Milor. Komm, denk nicht mehr daran, die Welt ist schön, Milor. Solang du bei mir bist, bei dieser Nacht, Milor, für uns das Schicksal ist. Vergessen ist der Traum, noch stehst du in der Tür, so fremd erscheinst du mir, ich fühl, du siehst mich kaum. Ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nur, du wirst gehen. Ich weiß auch, es war schön, als wir uns heut geküsst. Der Abschied fällt so schwer, bald bist du nicht mehr da. Was heute Nacht geschah, ist schon so lange her. Die Welt ist schön, Milor, wenn du auch von mir gehst. Ich hab dich lieb, Milor, ob du das wohl verstehst. Es war ein Traum, Milor, ein kurzer Augenblick. Es ist vorbei, Milor, du kommst nicht mehr zurück. Die Welt ist schön, Milor, und seit du mich geküsst, weißt ich, dass du, Milor, für mich das Schicksal bist. Wenn du auch von mir gehst, ich hab dich lieb, Milor, ob du das voll verstehst. Es war ein Traum, Milor, ein kurzer Augenblick. Es ist vorbei, Milor, du kommst nicht mehr zurück. Die Welt ist schön, Milor, und seit du mich geküsst, weißt ich, dass du, Milor, für mich das Schicksal bist.